Vinz? Ja, da bin ich. Ich freue mich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und dass wir heute Abend das Vergnügen miteinander haben, dass wir darüber nachdenken können, über dieses Thema. Menschen sehen mein Äußeres, aber ich gucke in mein Inneres. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text oder diese Texte gerade so wahrgenommen und vernommen habt. Mir geht es so bei diesem Bonhoeffer-Text, mit dem habe ich schon eine etwas längere Geschichte. Ich werde am Sonntag 49 Jahre alt und es ist ungefähr 29, ja, vielleicht sogar noch mehr als 29 Jahre her. Da habe ich diesen Text zum ersten Mal gehört und mich hat das total fasziniert. Ich war, wie man neudeutsch sagt, geflasht davon, dass da ein Mensch ist, der aus politischen Gründen, auch wenn er Christ war, Theologe und so weiter, das war mir damals noch relativ egal, da war ich noch keiner, aber der aus politischen Gründen im Gefängnis sitzt und eigentlich nichts mehr zu hoffen hat. Und dann über sich selber schreibt, was Menschen ihm zusprechen. Und da ist dann plötzlich von Worten die Rede wie Würde und Souveränität und gebieterischer Art. Jemand, der Siegen gewohnt ist. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal oder ob ihr schon mal in einem Gefängnis wart. Man kann das ja heute auch schon als touristisches Angebot mal buchen. Das sind dann keine echten Gefängnisse, sondern ehemalige. Ich bin mal in meinem Zivildienst, nee Quatsch, das war nicht im Zivildienst, in irgendeinem Ferienjob, den ich gemacht habe, bin ich mal in einem Gefängnis gewesen und habe da Kartoffeln angeliefert. Und das ist nun wirklich nicht die Atmosphäre, wenn man da so reinkommt, wo man sagt, das lässt einen irgendwie aufgerichtet stehen. Sondern alles, was da so passiert, die Mauern, die außen rum sind, die Zäune, der Stacheldraht, die ganze Art der Architektur, das ist nichts, wo man sagt, das baut einen auf. Und wenn hier jemand 2 Jahre im Gefängnis sitzt und eigentlich weiß, was anderes als die Exekution kann mir eigentlich gar nicht blühen, es sei denn, der Krieg ist schnell genug zu Ende. Wenn der über sich selbst schreibt, dass Menschen in ihm Würde sehen, dann ist das schon etwas Faszinierendes. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, dann ging mir das so, dass ich merkte, was mich eigentlich so richtig angepackt hat, war, dass da einer etwas schreibt, was ich so irgendwie auch in mir mal wahrgenommen habe. Ich bin gepackt von dieser transparent gemachten Zerrissenheit, die in einem Menschen so stecken kann. Dass die Menschen etwas in ihm sehen, was er so ganz anders erlebt. Einer, der sagen kann, wie es in ihm schreit, wenn die anderen in ihm das souveräne Menschenwesen sehen. Und wenn wir in einem Monat, heute in einem Monat daran denken, dass Dietrich Bonhoeffer ums Leben gekommen ist, ja, er wurde hingerichtet, dann wird uns vielleicht diese Geschichte auch öfter noch mal begegnen. Andere sehen mich von außen, ich sehe mein Inneres. Wenn ich in mein eigenes Leben schaue, dann merke ich, ich kann mich daran erinnern, wie ich als Jugendlicher eben diesen Text gelesen habe und gemerkt habe, dass mich das begeistert, dass ich nicht alleine damit bin. Dass ich nicht alleine damit bin, dass da so ein Zwiespalt in mir ist, wo ich merke, da kommt etwas nicht zusammen, sondern da sind bedeutende Persönlichkeiten, die das auch erlebt haben, lange vor mir. Bei mir paart sich irritierenderweise im Leben so eine Entdeckerfreude mit einer unglaublichen, ja, ich sag's ruhig, Schüchternheit. Man meint das immer nicht, wenn dann da vorne einer steht mit so einem Mikro, der labert die ganze Zeit irgendwas vor sich hin, dann stellt man sich wahrscheinlich nicht vor, dass da so ein schüchterner kleiner Junge ist. Aber so habe ich das in meiner Jugendzeit erlebt und so geht mir das heute bisweilen immer noch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich beworben habe nach der Realschulzeit bei irgendeiner Krankenkasse, ist nicht weiter wichtig, als Sozialversicherungsfachangestellter. Die Bewerbung ging raus, die Krankenkasse schrieb mir zurück und sagte, Herr Rinke, wunderbar, Ihre Bewerbung ist eingegangen, wir würden Sie eigentlich auch gerne einladen, wir wollen Sie nur darauf hinweisen, da ist dies und jenes. Ja, und jetzt hätte ich dort anrufen müssen und sagen, ja genau, alles gut, ich komme. Die warten vermutlich bis zum heutigen Tag auf meinen Rückruf. Das war so ein Panikort für mich, ja, dass ich merkte, da ist so ein grüner Apparat mit so einer komischen Gabel drauf, das kann man runternehmen, da kann man eine Drehscheibe oder eine Scheibe drehen. Das war etwas Neues, was es bei uns im Haushalt dann irgendwann gab, aber es war für mich ein Panikort. Ich habe das gehasst und so an so einem Telefon da herumzudoktern und irgendwie jemanden anzurufen. Ich habe das gehasst, irgendwie mit einem fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe das nicht gemocht. Und ich kam nicht dadurch. Und die suchen und warten immer noch, dass ich zurückrufe. Aber auf der anderen Seite bin ich auch so jemand, der ohne Plan und ohne irgendein Problem dabei zu haben, durch halb Europa getrennt ist. Ich habe mit Menschen, mit wildfremden Menschen nach der Wiedervereinigung, nach der Wende, nach 89, nach der Grenzöffnung, bin ich durch Frankreich getrennt und habe irgendwelchen französischen Fernfahrern in meinem wirklich dramatisch schlechten Französisch die Réunification wieder erklärt. Ich weiß nicht, was sie verstanden haben. Ich bin nicht immer dahin gekommen, wo ich hin wollte. Das heißt, wahrscheinlich war an meinem Französisch manches zu bemängeln. Aber das hat mir überhaupt keine Bauchschmerzen gemacht. Aber verrückt war tatsächlich dieses Erleben in mir selbst zu merken, da passen zwei Dinge einfach gar nicht so richtig aufeinander. Mir macht vieles überhaupt nichts aus. Veränderungen stören mich überhaupt nicht. Ich kann irgendwie was machen. Wenn irgendjemand sagt, das hat noch nie einer vor dir gemacht, bin ich dabei. Aber wenn es darum geht zu sagen, okay, du musst jetzt diese Person ansprechen, das ging früher überhaupt nicht. Das ging gar nicht. Ich war immer schüchtern. Und ich weiß, dass ich, also eine kleine bizarre Geschichte am Rande. Ich bin also durch Südfrankreich getrennt, 1990. Eine Idee war dabei, da gab es eine Frau, die fand ich so toll, da habe ich gedacht, die ist da unten gerade in so einem Jahrespraktikum, die besuchst du. Ja, kein Problem. Also aufgebrochen, nach dem Bujo losgefahren, also so ein Jugendtreffen, bin da rüber gefahren, da irgendwie hin, bin da bei 37 Grad irgendwie 10 Kilometer gelaufen, irgendwie kein Wasser dabei, überhaupt nicht vorbereitet, alles kein Problem, komm da an, war da. Und dann war sie auch da. Super, hat schon mal geklappt. Aber mit ihr dann ins Gespräch zu kommen, keine Chance. Und dann merkt man, das ist so ein bisschen irrsinnig, wenn man merkt, da sind Dinge, die kommen einfach nicht so richtig zusammen. Da sieht jemand ja eigentlich den, der sagt, hey du Weltentdecker, du machst dich auf den Weg, super, klasse, irgendwie sowas. Und ich sitze da wie so ein Schellfisch und kriege kein Wort raus. Ja, das war schon eine bizarre Situation. Erzähl's nicht weiter. Okay, aber das ist ja manchmal im Leben so, dass man merkt, andere schreiben einem ganz andere Dinge zu. Und was so in mir selbst passiert, das muss ich ganz für mich alleine abmachen. Das, was mich da so panisch macht bei diesem grünen Telefon 1900, weiß ich nicht, 87 oder sowas, ja, keiner kann mir das erklären. Keiner konnte das sehen, dass es mir so geht. Aber ich hatte diese Panik irgendwie. Dieses Ding, dass ich irgendwas machen muss, was andere mir sagen, das hat bei mir etwas ausgelöst und ich konnte mit niemandem darüber reden. Die Leute haben das in mir nicht gesehen. Sondern in meiner Abi-Zeitung 3 Jahre später steht dann irgendwie drin, sicheres Auftreten trotz totaler Ahnungslosigkeit. So, das war so ein Spruch, den man mir dann attestiert hat. Also irgendwie hat es offensichtlich dann geklappt zu sagen, mich irgendwo hinzustellen und was zu sagen. Das ging dann irgendwie. Wir haben Fotos gemacht am Samstag in der Stadt und gestern nach dem Gottesdienst hier. So ein Blitz steht hier noch rum, so als kleines Symbol. Das sind 140 Bilder, die da entstanden sind. 140 Bilder, die man am Mittwoch hier übrigens auch sehen kann in einer Vernissage. 140 Bilder von Menschen, die wirklich wunderbar sind. Schöne Menschen sind da zu sehen. Ausdrucksstark, einzigartig und unverkennbar. Ich habe bis heute Nacht diese Bilder angeguckt, nachbearbeitet, das aufs richtige Format gebracht und zum Fotolabor geschickt, das Ganze. Und ich war begeistert von dem, was ich gesehen habe. Aber das ist mir dann eben auch bewusst geworden, das sind super Bilder von schönen Menschen. Bilder von euch, von ihnen. Aber die Geschichten dahinter, die sehen wir nicht. Die Geschichten dahinter, die kenne ich auch nicht. Da Ein paar kleine Selbstzweifel, die gab es auch schon beim Fotoshooting. Ach, ich bin immer nicht so fotogen. Stimmte meistens nicht, waren wirklich sehr gute Einstellungen dann am Ende dabei. Aber das war das eine. Aber natürlich gibt es Geschichten hinter den Gesichtern, die mit gutem Recht dem äußeren Beobachter oder Betrachter verborgen bleiben. Das ist eben so, dass wir nicht alles mit jedem ausmachen wollen. Ich habe gerade heute eine Mail bekommen von einem ehemaligen Gemeindemitglied von mir. Ich war mal Pastor in einer Gemeinde und da schrieb mir eine Frau, die, wo ich merkte, wir haben uns jetzt im Grunde Jahre nicht gesehen. Und sie schrieb mir, dass sie einfach mal reden muss und gemerkt hat, da ist niemand mehr, mit dem sie das sonst machen kann. Das war eine interessante Geschichte. Es ist so, dass es manchmal Momente gibt, wo man merkt, da hat man so ein Erlebnis, mit dem man eigentlich alleine bleibt. Da sehen Leute nicht, dass sie mal nachfragen sollen. Da sehen Leute nicht, dass da ein Problem entsteht oder sich abzeichnet. Oder da hat man eine so schöne Fassade aufgebaut, weil man ja auch irgendwie in Ruhe gelassen werden möchte. Weil man ja nicht alles auf dem Markt herumtragen möchte und nicht alles irgendwie mit allen teilen möchte. Vielleicht auch, weil man manchmal gemerkt hat, das ist auch nicht hilfreich. Und so ist das dann manchmal, dass diese Bilder auseinanderklaffen. So ein ganz banales Beispiel kennen wir alle. Ne? Wir gehen in ein Kleidungsgeschäft und nehmen uns irgendwas von der Stange, probieren es an und dann kommt, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf die Füße, aber dann kommt jemand zu einem und sagt, das steht Ihnen wirklich gut. Und ich stehe da in dem Zeug und denke, so ein grünes Sakko so mit roter Hose, nee, das kann eigentlich nicht gehen und das kann mir auch nicht stehen. Also da merke ich, das ist so eine Kleinigkeit, wo das manchmal schwierig ist. Aber es gibt natürlich auch die anderen Geschichten, wo man merkt, da sehen Leute was in einem oder sagen einem was zu, was einfach nicht so ganz passt. Ich habe mich gefragt, wie ist es, wenn man in dieser Diskrepanz steht? Dass man nach außen ganz anders wirkt, als man innerlich ist. Es kann ja auch umgedreht sein, dass man sagt, okay, Leute sind irgendwie, die denken, Mensch, du siehst ganz schön kaputt aus, was mit dir los? Oder irgendwie so, es ist mir gerade letztens so gegangen, habe ich irgendjemand gefragt, ich sage, Mensch, siehst auch aus, als hätte man dich gerade mit dem Auto überfahren und so. Und er sagte, nee, ich bin ganz gut drauf, ich habe nur die ganze Nacht gefeiert und habe ein bisschen zu wenig Schlaf gehabt oder so. Das geht also auch umgekehrt. Aber ich finde es eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn wir mal drüber nachdenken, dass es diese Diskrepanz gibt. Dieses, dass wir in unser Innerstes reinsehen und durchaus auch mal was anderes sehen als andere. Der ordentlich gebügelte Anzug beim Vorstellungsgespräch, der kann schon mal den zerknitterten Menschen dahinter ja in Vergessenheit geraten lassen. Der kann einem eine Sicherheit geben und ich sage das so auch aus eigener Erfahrung, es ist nicht schlimmer, als wenn man, es ist eigentlich was sehr Schönes, wenn man dadurch Sicherheit gewinnt, weil man erstmal im richtigen Aufzug zu einer Runde gekommen ist und merkt, diesen Punkt, den habe ich schon mal. Diesen Punkt, die gucken mich jetzt nicht an, weil irgendwie die Krawatte schief hängt. Ich habe extra heute keine umgetan, weil das macht einen dann noch unsicherer, als man eh schon ist. Und dann ist es ganz gut, wenn man so ein paar Sachen einfach hinbekommt. Es ist gut, wenn Menschen ein Vorbild in einem sehen und nicht jede Unzulänglichkeit sofort entdecken. Wer von euch Kinder hat, wer von Ihnen Kinder hat, der kennt das schon, ne? Dass es so eine Phase gibt im Leben der Kinder, entwicklungspsychologisch ganz gut belegt, wo die Eltern in der Rolle sind, ihr könnt alles, mein Papa kann alles, war wirklich schön für mich zu erleben bei meinen Kindern, die inzwischen groß sind, wo ich so dachte, ich kann wirklich nicht alles, aber es ist gut, wenn sie das in mir sehen. Es ist gut, wenn ich ihnen die Welt erklären kann, bis sie merken, die Welt ist viel größer als das Hirn ihres Papas. Meine Kinder sind jetzt 17 und 19, mein Sohn wird 19, und sie wissen heute gefühlt irgendwie viel mehr als ich. Und ich gehe immer zu meinem Sohn und lasse mir Dinge erklären am Computer und so. Ist eine ganz lustige Geschichte. Wir sind also aus der Phase raus, aber es hatte mal eine Zeit seinen Wert, dass die Kinder etwas anderes in mir gesehen haben, als ich schon wusste. Die haben ganz viel Wissen in mir gesehen, was aber so nicht also was da war, aber was für sie schon die Welt bedeutete, und ich wusste, okay, das ist noch nicht alles. Und ganz gewiss haben nicht alle Jogginghosenträger die Kontrolle über ihr Leben verloren, und das ist ja auch ganz gut so. Also manchmal ist das, was man sieht, durchaus ganz gut, also ist es ganz gut, dass man nicht, dass es da eine Diskrepanz geben kann. Aber es bleibt dabei, dass ich merke, da ist so eine Sehnsucht, da ist so etwas, wo ich sage, ich möchte es gerne zusammenbringen. Ich brauche das nicht immer, dass alles miteinander funktioniert. Ich kann gerne auch mal sagen, ja, wenn mich jemand fragt, wie geht's, dass ich sage, mir geht's gut, auch wenn es mir nicht gut geht. Manchmal habe ich nämlich keine Lust auf das Gespräch, was sich dann da anfügt, oder dass dann derjenige loszieht und sagt, dem Riss, aber dem geht's ganz schlecht, und irgendwie so, dann kommt so eine Lawine ins Rollen und ich merke, oh nee, das hat mir jetzt überhaupt nicht weitergeholfen. Das ist eigentlich okay, aber so im Kern wünsche ich mir, dass ich meine Balance finde. Dass ich irgendwie so auf so einen Punkt komme, wo es für mich stimmt und nicht diese Diskrepanz bleibt, von der Bonhoeffer schreibt. Der sagt, es ist ja schön, dass die Leute das in mir sehen, aber ich fühle mich wie ein elender Schwächling. Ich fühle mich so, dass ich gar keine Hoffnung habe, und Menschen sehen Hoffnung in mir und ich merke, das passt nicht zusammen. Ich komme da nicht rum. Da bleibt die Sehnsucht, zum Abschminken zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Ist euch das mal aufgefallen? Ich weiß nicht, ob es beim Fotomachen aufgefallen ist. Manche haben sich sehr gut darauf vorbereitet, hatten noch mal schnell den Lidstrich nachgezogen oder den Lippenstift nachgelegt. Aber ist euch mal aufgefallen, dass niemand so richtig mit fettem Make-up eigentlich gerne ins Bett geht? So, also schlafen geht und so, weil das ist A, ungünstig fürs Kopfkissen, weil das ist am nächsten Morgen ein bisschen anders gefärbt, aber es ist eben auch nicht so schön. So, also es ist entspannter, wenn man sagt, man kann sich vorher abschminken und kann sich dann hinlegen und am nächsten Morgen wieder zerknittert aufstehen und das Ganze von vorne beginnen, ist eigentlich ganz okay. Also es gehört dazu, dieses schön auszusehen ist gut, aber es gehört das Abschminken dazu. Und unsere Seele braucht es auch, dass sie mit den Fragen, wo die Zerrissenheit da ist, dass wir zur Ruhe kommen. Dass wir an so einen Punkt kommen, wo wir merken, hier findet meine Seele ein Zuhause. Und ich möchte euch den Psalm 139 heute mal vorstellen, wo einer ist, der sagt, ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt in meinem Leben, dass da so ein Hin und Her war. Und dann bin ich diesem Gott begegnet. Und dann ist etwas anders geworden. Ich lese mal ein paar Verse vor aus Psalm 139. Ein Psalm Davids, eigentlich vorzusingen, aber das erspare ich euch heute. Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Du siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und in dieser Art schreibt David weiter, und das ist total lohnend, da mal reinzugucken. So ganz grob, Bibel aufschlagen, halb in der Mitte, hier sind noch Apokryphen drin, deswegen ein bisschen dicker, aber so in der Mitte, Psalm 139, kann man finden. Was ich faszinierend an diesem Text finde, ist, da ist einer, der schreibt, hey Gott, ich habe dich erlebt, du kennst alles, du weißt alles, du bist immer um mich herum, vor dir kann ich nicht weglaufen. Und er schreibt dann, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Er schreibt nicht, das ist irgendwie Big Brother und das macht mir Angst, sondern er findet es gut. Er findet es gut, weil er entdeckt hat, das ist das, was er braucht. Es ist so eine Reflexion über sein Leben, wo er merkt, es ist gut für mich, auch wenn ich es nicht begreifen kann, es ist gut für mich, dass da einer ist, der alles von mir weiß. Einer, der mich erforscht. Einer, der mich kennt. Weil das ist ja das, was mir eben auffällt, wenn das so auseinanderklafft in meinem Leben, dass Menschen mir was zuschreiben, was ich gar nicht so in mir erlebe, dass ich mich dann frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich Wirklichkeit? Was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich? Bin ich jetzt das oder bin ich das, so wie Bonhoeffer das schreibt? Und David entdeckt in Gott, dass da einer ist, der ihn durch und durch kennt, der ihn erforscht und sich auf die Spur macht und sagt, ich will's verstehen. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ja, das wäre doch schön, wenn das einfach so funktionieren könnte. Manchmal wünschen wir uns das ja so von ganzem Herzen, dass wir einfach verstanden werden. Ich habe das ganz oft erlebt, wenn ich in so Arbeitskreisen bin, dann macht man einen Vorschlag, man hat irgendwas vorbereitet oder sowas und dann merkt man, man redet vor Wände. Ja? Also wenn man, ich sage jetzt nichts Böses, aber es gibt manche Situationen, wo man sich in ein Thema schon reingearbeitet hat und andere haben das Thema noch nie irgendwie behandelt und dann erzählt man ihnen was und man guckt so in böhmische Dörfer und irgendwie man merkt, sie haben einen nicht verstanden. Und dann kommt in mir so eine ganz starke Sehnsucht auf, zu sagen, ja, einmal so richtig verstanden werden mit der Tiefe meines Herzens, das würde mir Freude machen. Und das ist im Arbeitskontext nicht immer gegeben, das ist halt so, aber es ist wichtig für die Seele, zur Ruhe zu kommen und zu wissen, da ist einer, der versteht mich aus der Ferne. Da ist einer, der hat tatsächlich verstanden, wie ich das denke und wie ich das meine. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, wo ihr mal was sagt und ihr merkt genau, es kommt sofort in den falschen Hals. Ja? Ihr macht ein Kompliment und es ist irgendwie falsch. Ihr macht irgendwas und sagt irgendwas und es hat der andere sofort auf dem Beziehungsohr gehört und es geht ganz nach hinten los. Und dann zum Denken, Mensch, wie schön wäre das eigentlich, wenn da mal jemand ist, der einfach versteht, was ich gemeint habe. David macht diese Erfahrung mit Gott. Er macht diese Erfahrung mit Gott und merkt, was immer er auch tut, Gott ist von allen Seiten da. Du umgibst mich von allen Seiten. Das ist eben nicht etwas, was einengt. Das ist nicht etwas, was ihn irgendwie bedrängt, sondern er empfindet es als unbegreiflichen Schutz. Auch in der Überheblichkeit und in den Tiefen des Minderwertigkeitsgefühls ist Gott an meiner Seite. Und das ist ja das Spannende. Es gibt ja diese beiden Momente, das, wo wir uns ganz groß fühlen und nicht merken, dass wir eigentlich auch ja, eben nicht ganz so toll sind, wo wir eben den Eindruck haben, wir sind die Könige der Welt und haben nicht verstanden, dass wir noch nicht alles wussten. Und dann gibt es die anderen Momente, wo wir uns ganz klein machen und eigentlich der Menschheit was zu geben haben und kriegen es beides nicht hin. Und David merkt, es ist gut, so ein Gegenüber in Gott zu haben. Da ist einer an meiner Seite, der macht die Nacht zum Tag und der Ego-Trip wird zum geführten Weg. Das ist diese bekannte Stelle, nehme ich Flügel der Morgenröte, ja, und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand bei mir sein und deine Hände mich halten her. Spräche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Das ist die Erfahrung, die David macht. Und er macht sie nicht mit anderen Menschen, sondern er macht sie direkt mit Gott. Er macht diese Erfahrung, da ist der Psalm, genau, sehr schön, vielen Dank. Er macht diese Erfahrung und man merkt, es hilft ihm in seiner Seele. Da ist einer, der hat wirklichen Frieden gefunden in dem, was er da geschrieben hat. Und das können wir auch. Das können wir auch, dass wir uns aufmachen und diese Maske ablegen, die wir halt so den ganzen Tag mit uns herumschleppen müssen, weil wir eben in mancher Situation in unserem Leben einfach was anderes zeigen wollen und vielleicht auch müssen, als es in unserem tiefsten Innern drin ist. Und wir dürfen das, dass wir dieses Vertrauen, was David erlernt hat über diese Beziehung mit Gott, wir dürfen dieses Vertrauen wagen und vor Gott auspacken. Und das tut so gut, wenn da jemand ist, der sich das ganz geduldig anhört und sagt, ja, ich weiß, was ich heute wieder verbockt habe. Ich weiß, was mir nicht gelungen ist. Ich weiß, wo meine Grenze ist und wo ich noch vieles zu lernen habe. Aber du, Gott, du bist nicht einer, der dann den Daumen runter macht und mir Druck macht, sondern du bist der, der sich an meine Seite stellt und sagt, ja, Christopher, so ist es. Und jetzt lass uns den nächsten Schritt gehen. Wahrhaftig sein und mit sich selbst im Reinen, das ist die Erfahrung, die David gemacht hat. Und ich möchte euch einladen heute Abend, wenn ihr merkt, ich bräuchte das eigentlich mal, dass da einer ist, der mir zuhört. Dass da einer ist, vor dem ich die Masken fallen lassen kann. Dass da einer ist, der mir zuspricht, dass er mich wunderbar gemacht hat. Denn das passiert auch noch in dem Psalm, dass David am Ende sagt, ich lese es vor, das ist eigentlich zu schön, um es nicht vorzulesen. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Und dann kommt der Flash-Vers, den müsst ihr lesen, den müsst ihr hören, hört ihn mal. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das erkennt mein Innerstes, dass ich als Mensch in meiner Zerrissenheit, in diesem Auseinanderklaffen von äußerem Schein und innerem Leben, dass ich trotz allem wunderbar gemacht bin. Das ist die Geschichte von Gottes geliebten Menschen, dass sie entdecken können, wenn sie sich auf den Weg machen, dass da einer ist, der ihnen das zuspricht. Und ich lade euch gleich ein, dass wir uns das mit nach Hause nehmen können. Wir haben hier so Karten vorbereitet, das heißt, ich habe da gar nichts zu beigetragen, aber hier haben ganz nette Menschen haben diese Karte vorbereitet. Und diese Karte, die ist eine Einladung an euch, gleich hier vorne vorbeizukommen an diesem Kreuz und etwas davon mitzunehmen, von diesem Zuspruch. Auf dieser Karte steht, das darf ich mal vorlesen, Gott, du hast meinen Körper und meine Seele erschaffen. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Und dann kommt dieser Vers, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, ich erkenne, deine Werke sind wunderbar. Diesen Zuspruch, den dürft ihr euch mitnehmen. Und wir hören jetzt muss ich gerade selbst mal schauen, hören wir ein Musikstück? Wir machen das bei dem Musikstück. Ja? Also ihr dürft, wenn das Musikstück jetzt läuft, dürft ihr euch auf den Weg machen nach hier vorne und dürft euch so eine Karte mitnehmen. Und das Schöne daran ist, wenn ihr vergesst, an wen das gerichtet ist, diese Karte, dann guckt mal drauf. Da sind kleine Spiegelstückchen drauf und ihr werdet euch dabei sehen und dann wisst ihr auch, wer der Adressat dieser Liebesbotschaft ist.